nicht nur, dass man hier vorne den Mund-Nasenschutz abnehmen darf, man hat ja auch den Vorteil, dass man sich mit so einem Teil noch ein bisschen, sein Outfit noch ein bisschen aufwerten kann. Voraussetzung, lieber Andreas, ist natürlich, dass man Sakko trägt. Das möchte ich ganz herzlich begrüßen. Zum Großteil erkenne ich euch auch trotz Maske. Conny, Markus, Julia, Carsten, habe ich schon längst erkannt, obwohl ihr gut verkleidet seid. Ja, ist eine merkwürdige Situation, aber wir freuen uns, dass wir zusammen sein können. Gretel, schön, dass du auch da bist. Und dass wir zusammen unter Gottes Wort sein können. Auch im Namen meiner Familie ganz liebe Grüße. Die sind unten, die fühlen sich zu Hause, kamen rein, wussten gleich, wo sie hingehen müssen. In manchen Gemeindehäusern kennen die sich besser aus als ich. Ich kenne nur den Weg zur Kanzel und wieder raus. Die wissen aber überall schon, wo die entsprechenden Räume sind, wo sie sich aufhalten können, während der Papa oben predigt. Ich weiß nicht, ob ihr von C.S. Lewis das Buch kennt, Dienstanweisung an einen Unterteufel. Hat das mal jemand gelesen? Ansatzweise C.S. Lewis, ja großer Apologet und hat die Narnia-Reihe geschrieben und unter anderem auch dieses Buch Dienstanweisung an einen Unterteufel. Und darin beschreibt er, wie der Teufel einem seiner Angestellten, einem sogenannten Unterteufel, beibringt, wie er Menschen am besten davon abhält, mit Gott zu leben, sich überhaupt mit dem Reich Gottes auseinanderzusetzen und damit, worauf es im Leben eigentlich ankommt. Und eine der Methoden, die er seinem Unterteufel dabei bringt, ist die, dass sich die Menschen so stark mit der Vergangenheit und auch mit der Zukunft beschäftigen sollen, dass sie keine Gedanken mehr frei haben für die Gegenwart. Mein Eindruck in dieser Zeit ist, dass es uns ein bisschen ähnlich geht. Wir sind beschäftigt mit der Vergangenheit. Wie schön war es noch, als wir ohne Maske hierher kommen konnten, auch ohne Bedenken, als wir die Reihen noch enger zusammenstehen hatten, als wir mehr Leute waren, als wir ganz normal Weihnachten feiern konnten, als wir einkaufen gehen konnten. Wie gut war es ohne Corona? Und wir denken auch an die Zukunft. Wir sind ja noch immer sehr früh im Jahr und wir stellen uns die Frage, was 2021 bringen wird. Und wir sehnen uns danach, dass alles wieder normal wird. Wir fragen uns, wie geht's weiter? Und wir sehnen uns nach dem, wie es gewesen ist. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass wir zu wenig darüber nachdenken, was jetzt gerade geschieht und welche Möglichkeiten sich jetzt gerade gegenwärtig bieten. Wir leben ja im Hier und Jetzt. Wir leben nicht in der Vergangenheit, wir sind noch nicht in der Zukunft angekommen, wissen gar nicht, ob wir die ferne Zukunft überhaupt erreichen werden. Wir leben heute, hier und heute. Und darauf möchte ich ein bisschen unsere Aufmerksamkeit lenken, denn nur wer Ski fährt, ist dankbar für den Schnee von gestern. Es ist nicht so entscheidend, was gewesen ist, und wir holen die Zeit nicht zurück, indem dass wir uns nach dem sehnen, was war, sondern die Frage ist ja, wie lebst du jetzt und wie sieht deine Beziehung zu Gott jetzt aus in diesem Moment am heutigen Tag? Welche Rolle spielt Gott in deinem Leben jetzt? Wir kommen oft zu unseren Gemeindeveranstaltungen zusammen und dann lässt man sich auf seinem gewohnten Platz nieder und dann macht man sich so Gedanken, naja, wollen wir mal sehen, was heute dran ist, wird wahrscheinlich wieder eine der üblichen Predigten sein. Und manchmal passiert es ja, wenn wir dann hier sind, dass dich so ein Wort aus der Bibel anspringt, dich sozusagen anschaut und herausfordert und du merkst plötzlich, das betrifft mich jetzt. Hier bin ich gemeint und zwar in genau der Situation, in der ich mich gerade befinde. glaube, dass viele von uns das so schon erlebt haben, weil das Wort Gottes ja brandaktuell ist und das Wort Gottes spricht in unser Leben hinein. Ich möchte heute Morgen von einem Gottesdienst erzählen, der sich auch ganz normal abgespult hat, bis auf einmal etwas passiert. So als wenn dein eigener Name genannt würde, wie ich gerade Gretel und einige mit Namen angesprochen habe, da zuckt man ja im ersten Moment zusammen und sagt, hoffentlich sagt er jetzt nicht noch mehr über mich oder so. Plötzlich zuckt man so zusammen und manchmal geht es mir auch beim Lesen der Bibel so, dass du plötzlich merkst, das meint mich. Und so ist es damals gewesen, das Gottesdiensthaus steht in Nazareth, der Bericht darüber in Lukas Kapitel 4 in den beiden vergangenen Tagen war dieser Text in der ökumenischen Bibellese dran und deswegen vermute ich, dass einige von euch ein bisschen drin sind am Anfang des Lukas-Evangeliums. Ich möchte uns nochmal gerne aus Lukas Kapitel 4 die Verse 14 folgende vorlesen und darüber wollen wir nachdenken. Lukas 4 von Vers 14. Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück, und die Kunde von ihm ging hinaus durch die ganze Umgegend, und er lehrte in ihren Synagogen, geehrt von allen. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen ein angenehmes Ja des Herrn. Und als er das Buch zugerollt hatte, gab er es dem Diener zurück und setzte sich, und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er fing aber an, zu ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund hervorgingen. Und sie sprachen, ist dieser nicht der Sohn Josefs? Und er sprach zu ihnen, ihr werdet jedenfalls dieses Sprichwort zu mir sagen, Arzt, heile dich selbst. Alles, was wir gehört haben, dass es in Kapernaum geschehen sei, tu auch hier in deiner Vaterstadt. Er sprach aber, wahrlich, ich sage euch, dass kein Prophet in seiner Vaterstadt angenehm ist. In Wahrheit aber sage ich euch, viele Witwen waren in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel 3 Jahre und 6 Monate verschlossen war, sodass eine große Hungersnot über das ganze Land kam. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, als nur nach Sarepta in Sidon zu einer Frau, einer Witwe. Und siehe, viele Aussätzige waren zur Zeit des Propheten Elisa in Israel und keiner von ihnen wurde gereinigt als nur Naaman, der Syrer. Und alle in der Synagoge wurden von Wut erfüllt, als sie dies hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn bis an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war, um ihn so hinabzustürzen. Er aber schritt durch ihre Mitte hindurch und ging weg. So, der Text der Bibellese von vorgestern, der erste Teil dieses Abschnittes und gestern jetzt der letzte Teil, wo es dann plötzlich dramatisch wird. Zunächst mal sehen wir in Vers 14, die Kunde von ihm ging hinaus durch die ganze Umgebung. Nun, der Herr Jesus wurde langsam bekannt. Am Anfang des Lukas-Evangeliums hat ja noch niemand gemerkt, dass der Sohn Gottes zur Welt gekommen war. Da gab es Weise, die einen Stern gesehen haben, irgendwie eine Erleuchtung von Gott. Dann, als der Herr Jesus von den Hirten besucht wurde, waren es so die ganz einfachen Leute, die zum ersten Mal etwas davon erfuhren. Dann gab es im Tempel viele, die einfach so an dem Sohn Gottes vorbeigegangen waren, ohne zu merken, dass er es ist, außer einem alten Simeon, dem Gott gesagt hatte, dass er nicht sterben würde, ehe er das Heil Israels sehen würde. Und der Heilige Geist hat ihm die Augen geöffnet, ähnlich die 84-jährige Hanna. Aber jetzt ist es der Herr Jesus selber, der zunächst mal als 12-Jähriger im Tempel ein wenig Aufsehen erregt hat durch seine Einsicht in die Schriften, wie es für einen 12-Jährigen, wahrscheinlich selbst für einen erwachsenen Schriftgelehrten nicht normal war. Und dann fing er an, weiter in den Synagogen zu lehren, und er war dadurch von vielen hoch angesehen. Und dennoch werden sich gleichzeitig viele gefragt haben, wer ist jetzt dieser Jesus von Nazareth? Die einen haben ihn tatsächlich als den verheißenen Messias, den erwarteten Erlöser, gefeiert. Andere sagten, dass er die Traditionen, die Religion Israels zerstören würde, wenn noch mehr Leute hinter dem herlaufen, weil es so eine ganz andere Lehre war als das, was die Pharisäer und Schriftgelehrten, die jüdische Elite den Leuten beibrachten. Also von den einen zum Sohn Gottes hochgejubelt, von den anderen als Gotteslästerer abgelehnt und geradezu bekämpft. Ja, Jesus hat ja nie eine Zeile geschrieben. Und trotzdem wurden über ihn mehr Bücher geschrieben und mehr Lieder gedichtet als über jede andere Person in der Weltgeschichte. Zuletzt das Buch von Markus Spieker, das habe ich zu Weihnachten bekommen, habe angefangen, die über 1000 Seiten zu lesen. Und immer wieder gibt es neue Aspekte aus dem Leben von Jesus Christus. Eine Persönlichkeit, wo wir nie die tiefsten Tiefen erschöpfen können, in der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Nun, ähnlich wie hier heute Morgen, passiert erst einmal gar nichts Besonderes in unserem Text. Der Herr Jesus lehrt in der Synagoge, er tut da keine Wunder, er stirbt nicht am Kreuz, sondern er lehrt. Und dafür wird er geehrt. In Vers 15 wird das hier auch in Nazareth noch einmal betont, zumindest vorerst geehrt. Nazareth ist die Stadt, in der Jesus aufgewachsen ist. Und ihr wisst ja, wie das ist in so einem kleinen Nest. Da kennt jeder jeden. Jetzt ist Bischofen nicht so klein. Nazareth, Ausgrabungen zufolge, war so klein. Zur Zeit von Jesus lebten da wahrscheinlich nicht mehr als 400 Leute. Ich schätze, ihr habt über 3000 Einwohner hier. Das ist richtig groß, oder? Ich weiß nicht, so die Hälfte, sagen wir die Hälfte. Aber trotzdem im Vergleich, also ich kann mir vorstellen, dass hier oben auf dem Berg und unten im Dorf, also dass da nicht unbedingt jeder jeden kennt, 400 Leute, das sind so ein paar Straßenzüge, da kannte tatsächlich jeder jeden. Man war auch mehr draußen unterwegs, man fuhr ja nicht morgens mit dem Auto weg und kam abends zurück, sondern man verbrachte den ganzen Tag miteinander, und so kannte jeder Jesus, den Sohn vom Zimmermann. Den kennen sie von klein auf, der ist immer mit kurzen Hosen draußen rumgelaufen, hat wahrscheinlich mit anderen Kindern Ball gespielt, also er war ja ein Mensch wie alle anderen auch. Und jetzt ist Jesus erwachsen geworden, und statt draußen zu spielen, ist er im ganzen Landkreis Galiläa unterwegs, um zu predigen. Und hier ist er jetzt wieder mal zu Hause bei Muttern. Es gibt wahrscheinlich sein Lieblingsessen wie üblich. Und am Sabbat sind sie in der Synagoge, gibt es Gottesdienst wie üblich. Und dann setzt er sich vielleicht auf den Platz, wo er immer gesessen hat, von klein auf. Und dann ist das eine Situation, die wir zunächst mal alltäglich beschreiben könnten. In den Nachbardörfern hat der Jesus mit seinen Reden großen Eindruck auf die Leute gemacht, aber hier in Nazareth, da ist er eben kein Fremder, keiner, der Aufsehen erregt. Er ist ein schlichter Mitbürger, einer von vielen hier in der Synagoge, und weiter ist er erst einmal nichts. Und es ist auch nichts Besonderes, dass er die Rolle des Vorlesers übernimmt, denn dieses Recht, einen Text aus der Schrift vorzulesen, hat jeder Bürger, und von diesem Recht macht auch der Bürger Jesus Gebrauch. Man reicht ihm die Rolle des Propheten Jesaja, der eine besondere Rolle unter den Propheten spielt. Und dann beginnt Jesus zu lesen: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen, ein angenehmes Ja, das wünsche ich euch auch von Herzen, ein angenehmes Ja des Herrn. Dann klappt Jesus das Buch zu, gibt es dem Kirchendiener zurück und setzt sich. Und alle seine Klassenkameraden und Freunde und Nachbarn machen tellergroße Augen. Der Schuster von nebenan, die Frau Meier und Arbeitskollegen, mit denen er vielleicht auf dem Bau zusammengearbeitet hatte. Alle Augen richten sich auf ihn. Also die Bürger in der Synagoge des sonst so verschlafenen Nazareth sind auf einmal hellwach. Jetzt war Jesus ja in der Gegend als Redner bereits aufgetreten und viele erwarteten jetzt von Jesus, dass er ihnen auch mal eine schöne Rede hält. Mal sehen, was aus dem kleinen Jesus so geworden ist. Man sagt, dass es so ergreifend ist, ihm zuzuhören. Bisher hatte Jesus offensichtlich in Nazareth noch nicht gepredigt in der Synagoge. Die Erwartungen jedenfalls sind sehr groß, das sagen die Worte, alle Augen richteten sich auf ihn. Aber im Gegensatz zu mir, wo Andreas vorhin sagte, ich soll also die volle Zeit ausschöpfen, hält Jesus nicht mal eine Kurzpredigt, sondern es sind eigentlich nur ganz wenige Worte und einziger Satz, aber dieser Satz hat es in sich. Also als er diesen Satz gesagt hat, da passiert etwas. Er hatte vorgelesen von den Armen, den Gefangenen, Blinden und dann sagt er, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Amen. Das ist die ganze Predigt. Schön, wenn es mal so kurz wäre, gell? Es geht auch nicht um die Menge der Worte, das macht eine Predigt nicht unbedingt besser. Beim ERF 8 Minuten, gell, bei Bibel heute. Aber hier waren es Sekunden. Heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Dann ist es erstmal totenstill. Und dann fällt der Groschen. Was Jesus meint ist, ich bin der Mann, von dem Jesaja hier gesprochen hat. Und das ist der Moment, vor dem der Teufel Angst hat. Der Moment nämlich, wo es auf einmal Klick macht, wo der gemütliche Ablauf eines Gottesdienstes, einer Versammlungsstunde unterbrochen wird und es einem gelingt zu erklären, dass das, was hier steht, das gilt für jetzt. Das macht eine gute Auslegungspredigt aus. Jesus macht vor, wie man predigen soll, das nämlich in die Gegenwart zu holen. Das gilt hier und heute. Wir haben uns jetzt, heute damit auseinanderzusetzen. Gott hat mich auserwählt, den Armen gute Botschaft. Gute Botschaft ist ja das Evangelium. Eine gute Botschaft ist die frohe Kunde, die wir zu Weihnachten gepredigt haben. Der Retter ist da und wir müssen nicht in der Dunkelheit bleiben. Es kann hell in unserem Leben, in unserer Welt werden, wenn wir ihm den Raum einräumen, der ihm zusteht. Er ist der Herr, er ist das Licht der Welt. Amen, gute Botschaft zu verkündigen. Im hebräischen Text in Jesaja 61, da steht das, was Jesus gelesen hat, da steht, Elenden gute Botschaft zu verkünden. Das Wort Elend bedeutet ursprünglich so viel wie Ausland. Elend, Ausland, das ist die eigentliche Bedeutung dieses Wortes. Es ist eine Ortsbezeichnung, Ausland. Später wurde das erst ein Begriff für einen Zustand. Unsere Heimat ist ja bei Gott. Da gehören wir als Menschen hin. Menschen brauchen Gott. Und der Mensch, der seine Verbindung zu Gott verloren hat, das ist ein Mensch im Ausland. Das ist ein Mensch im Elend. Und da sind wir plötzlich in einer Welt, in der es Seuchen gibt, einer Welt, wo man Abstand nehmen muss und darüber hinaus, wo es Kriege gibt und Tumulte bis in zivilisierte Staaten wie Amerika, eine Welt, die aufgewühlt ist wie Wassermassen, wie es mal auch in Jesaja heißt, das ist Elend, Elend in dieser Welt. Im Ausweis eines Sünders steht drin, geschieden. Wir sind von Gott durch die Sünde getrennt und deswegen sind wir diese Armen, diese Elenden, von denen Jesaja hier damals schon geschrieben hat. Zwischen dem Menschen und Gott ist der Ofen aus, aber Jesus ist gekommen, dieses Feuer wieder anzuzünden. Das ist die Weihnachtsbotschaft und das ist unser Verkündigungsauftrag, das ist unser Zeugendienst, den Menschen zu sagen, es muss nicht so elend bleiben, es gibt Hoffnung, die begründet ist in der Person von Jesus Christus. Und es gibt Möglichkeiten auch in dieser Zeit. Ich werde öfter mal gefragt, Andreas hat mich im Vorfeld auch gefragt, wie sieht es aus mit deinen Predigtdiensten, erzähl uns auch darüber. Natürlich ist vieles ausgefallen im vergangenen Jahr. Ich hätte zu 3 Zeltevangelisationen unterwegs sein sollen in Ostwestfalen und im Schwarzwald. Und alle 3 sind abgesagt worden. Es gab manche kurze Mitteilungen. Wir haben uns entschieden, ausfallen zu lassen. Und du hattest manchmal den Eindruck, dass recht leichtfertig, vielleicht mit einer gewissen Erleichterung sogar, manche gesagt haben, es findet nicht statt. Andere haben wirklich mit sich gerungen und haben überlegt, was können wir alternativ machen. Birkenfeld zum Beispiel, ja, die Zeltevangelisation konnte nicht stattfinden, aber sie haben gesagt, dann wollen wir einen Livestream-Gottesdienst, wenigstens einen großen Livestream-Gottesdienst anbieten. Wir wollen große Werbebanner überall aufhängen. Das Thema wollen wir nennen, bau dein Leben nicht auf Sand. Markus, würdest du predigen und dann wenigstens bei dieser einen Veranstaltung dabei sein. Und dann haben sie das beworben, haben auch live ein Programm in der Gemeinde sehr ansprechend durchgeführt. Meine Predigt wurde vorher aufgezeichnet und dann eingespielt und es waren, ich glaube, um die 400 Geräte, man weiß ja nie, wie viele dann vor so einem Gerät zu Hause sitzen, aber alleine 400 Klicks bei diesem Livestream und später dann, als es weiter bei YouTube stand, noch viele mehr. Also auf YouTube ist in diesem Jahr sehr, sehr, sehr viel gelaufen. Das Portal wurde ja geradezu gefüttert mit vielen guten Inhalten, Zeugnissen, Gottesdiensten und so. Suchende Menschen können da fündig werden. Es gibt viel Gutes da zu finden. Es gab Evangelisationen, von denen ich gedacht hätte, die werden nicht stattfinden. Sulz am Neckar. Das war im Mai, war das Hotspot und ich sollte im September in der Stadthalle 10 Tage zur Evangelisation da sein. Und da haben sie gesagt, wir ziehen das durch. Wir haben den Behörden hier, haben ein Hygienekonzept vorgelegt und die von den Ämtern haben gesagt, wenn sie 80% von dem, was sie hier aufgeschrieben haben, einhalten, sind wir zufrieden. Und dann haben wir eine Evangelisation 10 Tage in der Stadthalle in Sulz durchgeführt. Es war nie einer da, der kontrolliert hätte. Es war eigentlich, mal abgesehen davon, dass wir Desinfektionsmittel draußen aufgestellt haben und die Abstände zwischen den Stühlen etwas größer waren, eine Evangelisation wie immer. Es konnte schon manches stattfinden. Hab schon auch gemerkt, dass in dieser Krise Menschen besonders offen sind. Im April habe ich einen Anruf bekommen von einer Frau, der Name sagte mir erstmal gar nichts und die fragte mich, machen Sie in dieser Zeit auch Besuche? Eine Frau aus Manderbach, es stellte sich heraus, dass sie 3 Jahre zuvor bei einer Zeltevangelisation, wo ich 10 Tage gepredigt hatte, 8-mal da gewesen ist. Und sie sagte mir dann, sie haben damals immer von Bekehrung gesprochen. Dieses Wort lässt mich einfach nicht los. Können wir über das reden, was mich gerade beschäftigt? Da habe ich gesagt, wenn wir die Abstandsregeln einhalten, ich komme Sie gerne besuchen. sittliche Distanz ist in der Seelsorge sowieso angesagt. Dann hat sie, als ich hinkam, einen Sessel, also ganz gegenüber in die Ecke, wo sie saß, hingeschoben. Und so haben wir uns unterhalten. Und dann hat sie mir aus ihrem Leben erzählt. Hat mir erzählt, dass sie zweimal in jüngeren Jahren, sie ist eine Frau, ich schätze mal Anfang 60, in jüngeren Jahren zweimal ein Kind abgetrieben hat. Dass das ganz stark auf ihrem Gewissen lastete und auch andere Sünden kamen da zum Vorschein. Und dann habe ich ihr von dem Retter erzählt und habe ihr erklärt, was mit Bekehrung gemeint ist. Sie hat gesagt, in der Kirche habe ich mich erkundigt, Bekehrung, aber sie haben gesagt, wenn du zur Kirche gehörst, wenn du getauft bist, ist alles in Ordnung. Die konnten mir nichts sagen über Bekehrung. Und dann habe ich ihr gesagt, dass man sich an Jesus wenden darf mit seinen Sünden. Dass er gerne bereit ist, der umkehrt, der glaubt, Sünden zu vergeben und ein neues Leben zu garantieren. Und wir haben zusammen gebetet und sie hat ihr Leben dem Herrn Jesus anvertraut. Ich habe ein paar Tage später nochmal angerufen, wollte wissen, wie es ihr geht. Sie sagte, ich bin der glücklichste Mensch auf der Welt. Sie hat ihren Nachbarn von ihrer Bekehrung erzählt, ihren Töchtern, beiden Töchtern davon erzählt. Die konnten nicht alle was damit anfangen, aber sie konnte es einfach nicht für sich behalten. Der glücklichste Mensch. Und habe ich gefragt, ob ich ihre Geschichte erzählen darf. Hat sie gesagt, ich habe jetzt keine Geheimnisse mehr in meinem Herzen, nur noch Freude. Ein Beispiel, wo jemand durch dieses Abgeschiedensein, die Quarantäne, sie gehörte zur Risikogruppe, gezwungen war, ihr Leben zu durchdenken. Und die entschieden hat, ich möchte mein Leben in Ordnung bringen, mein Leben mit Gott in Ordnung bringen. Jemand, der durch die Krise sozusagen indirekt zum Glauben gekommen ist. Ich hätte erwartet, mir gewünscht, dass man solche Geschichten häufiger erlebt und erfährt, aber ich bin überzeugt davon, dass es viele fragende Menschen gibt. Die stellen die Frage nicht immer bei jeder Begegnung, wenn ihr jetzt mal euch kurz beim Bäcker trefft und wieder nach Hause geht, aber wo auch immer ihr den Verdacht habt, dass Menschen unter der Situation leiden, dann ruft doch einfach mal an und erkundigt euch mal, wie es ihnen geht und versucht in irgendeiner Weise diese gute Botschaft einfließen zu lassen. Den Armen gute Botschaft zu bringen, das ist unser Auftrag. Jetzt, heute. Nicht, wenn wir wieder können. Ach, war das schön, als wir noch große Evangelisationen durchführen konnten. Naja, jetzt ist halt was anderes dran. Und es gibt Möglichkeiten, übers Internet, über Telefonate oder eben, wenn man eine Person einlädt, ist das ja durchaus möglich in so einem Gespräch, wie ich es damals in Manderbach erlebt habe. Herr Jesus möchte uns diese gute Botschaft zu verkünden, ganz neu vor Augen stellen. Blinden, die sollen wieder sehen können. Ja? Und wenn du selber kein Land mehr siehst, vielleicht bist du ja selbst auch betroffen von der Corona-Krise, vielleicht von Kurzarbeit oder wirtschaftlichen Einbußen betroffen. Und du siehst kein Land mehr, Jesus möchte dir die Augen öffnen, möchte dir eine neue Perspektive eröffnen. Wenn du dich zerschlagen fühlst, weil du deine Arbeit nicht mehr schaffst, es gibt ja einige, die haben keine Arbeit mehr, die anderen, die rotieren in Pflegeberufen und so, oder sonstige Probleme nicht mehr aushalten kannst, vielleicht deine Einsamkeit nicht mehr aushalten kannst. Meine Mutter ist auch davon betroffen, dass sie ihre Kinder nicht so sehen kann, wie sie gerne würde. Mein Bruder aus der Schweiz darf im Moment gar nicht einreisen und so. Jesus will dich aufrichten. Die Zerschlagenen will er aufrichten, so dass wir alle miteinander festen Schrittes einen ganz neuen Weg gehen können. Das, was von dem Herrn Jesus in der Bibel, in diesem alten Buch steht, diese gute Botschaft, die gilt. Sie gilt jetzt, sie gilt heute. Nun, ich sage nicht, dass wenn wir nun Jesus vertrauen, dadurch die Corona-Krise bewältigt ist, für uns persönlich oder sogar allgemein, obwohl wir sicher dafür beten dürfen und auch dafür beten sollten, dass das Ganze bald ein Ende hat. Und auch unsere persönlichen Probleme sind nicht immer gleich weg, wenn wir sagen, ich vertraue ganz neu in diesem Leben, in diesem jetzt vor uns liegenden Jahr auf Jesus. Da wollen wir uns bewusst machen, dass Nachfolge durchaus auch Nachteile bringt. Du brauchst nicht zu denken, dass der Teufel weg wäre, wenn du Jesus nachfolgst. Ganz im Gegenteil, da wird er erst recht gegen dich mobil machen. Schau dir den Anfang des Kapitels an, da geht es ja um die Versuchung Jesu selbst durch den Teufel. Da ist der Herr Jesus selber betroffen. Nun, kaum hat Jesus diesen einen Satz gesagt, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt, da ist schon, wie sagen wir, der Teufel los. Wenn wir nochmal von Vers 22 lesen, sie gaben ihm Zeugnis, wunderten sich über die Worte der Gnade. Und dann sagt Jesus so ein paar vorwurfsvolle Worte und dann auf einmal kippt die Stimmung und plötzlich sind wir ganz erstaunt, wie sie von Wut erfüllt Jesus vor die Stadt führen. Jesus hatte diesen Satz gesagt und plötzlich fangen alle an zu sprechen. Alle steht da. Alle sprachen. Stell mal vor, ihr würdet jetzt plötzlich alle anfangen zu reden. Wären Zustände wie im Kapitol. Ein Tumult würde entstehen. Sowas braut sich hier zusammen. Das Gemurmel zeigt, dass die Leute etwas von der Tragweite des Satzes geahnt haben. Stoßen sich gegenseitig in die Seite, fragen, hast du gehört, was der gerade gesagt hat? Das ist doch Jesus, der Sohn von Josef, dem Zimmermann. Da haben wir doch früher immer die Sägespäne für unsere Meerschweinchen geholt. Das ist doch einer von uns. Und der will der Messias sein? Hast du mitgekriegt, was der uns hier gerade sagen wollte? Und ihre Zweifel wären berechtigt, wenn man die Frage, ist dieser nicht der Sohn von Josef, positiv hätte beantworten können. Dann wäre er tatsächlich einer wie alle anderen gewesen. Dann wäre er ein bisschen größenwahnsinnig gewesen, wenn er dann plötzlich sagt, ich bin der Messias. Wenn er der Sohn von Josef, wie sie das sagen, gewesen wäre. Aber da irren sie. Da irren sie. Nun, aus dem Staunen wird ein Raunen. Erst hatten sie Achtung und dann sagen sie Vorsicht. Seltsam, wie schnell die Stimmung in der Versammlung kippt. In Vers 22 wundern sie sich alle und in Vers 28, nur 6 Verse später, sind sie wütend. Aber staunen heißt eben nicht unbedingt glauben. Mancher ist begeistert von dem Mensch, Jesus, aber wenn du denen sagst, dass er der Sohn Gottes ist, dass er der Retter der Welt ist, dann sind viele nicht mehr dabei. Das geht ein bisschen zu weit, dass es einen selber betrifft und so schön zu Weihnachten, das Kind in der Krippe und so, das ist vertraut, und aber mehr bitte auch nicht. Wer damals behauptete, der Messias zu sein, ohne sich durch Zeichen und Wunder auszuweisen, war in den Augen der Juden ein falscher Messias und deshalb ein Gotteslästerer. Auf Gotteslästerung stand laut Mose die Todesstrafe, 3. Mose 24. Also wenn einer solche Ansprüche erhebt, ohne dass etwas dran ist, oder auch als Prophet Ansprüche erhebt, ohne dass er tatsächlich richtige prophetische Aussagen, Worte Gottes weitergibt, darauf stand die Todesstrafe. So, sie hatten ihn also gehört, jetzt wollten sie auch was sehen. Sie hatten Ton, aber kein Bild. Also der Sound war gut, aber die Performance ließ zu wünschen übrig. Wenn, sagen sie, dann wollen wir auch einen Beweis haben. Dann wollen wir tatsächlich sehen, dass er der Messias ist. Wir haben Gerüchte gehört, dass in Kapernaum Wunder passiert sind. Soll er doch auch hier mal so ein paar Zeichen und Wunder, bitteschön, vollbringen. Aber Jesus hat nicht gesagt, heute ist das Wort der Schrift erfüllt vor euren Augen, sondern er hat gesagt, heute ist dieses Schriftwort erfüllt vor euren Ohren. Die Leute verlangen etwas zu sehen, ein Wunder, aber Jesus verlangt Glauben. Vertraut einfach, dass Gott sein Wort erfüllt und dass es heute erfüllt ist. Auf die Forderung nach einem Wunder geht Jesus nicht ein, Aber er geht auf ihr eigentliches Problem ein, dass das, was sie hier hören, gar nicht Bestandteil ihres Lebens ist, dass sie es nicht glauben, dass sie nicht jetzt damit rechnen. Trotz bester Voraussetzungen, wer war denn schon so nah dran an Jesus wie sie? Nochmal, die mit ihm zusammengelebt hatten, die mit ihm zur Schule gegangen waren. Wer war so nah dran wie sie? Beste Voraussetzungen, so wie wir übrigens da in Dillkreis beste Voraussetzungen haben, so viele Freikirchen, so viele gläubige Menschen, die Menschen könnten jederzeit das Evangelium begreifen und annehmen. Aber sie glauben es vielfach einfach nicht. Auch in der Krise versucht man immer noch irgendwie ohne Jesus das Beste draus zu machen. Kein Prophet gilt etwas in seiner Vaterstadt, sagt Jesus. Deswegen rede ich heute Morgen auch hier bei euch in Bischofen und nicht in Dillenburg. Zu Hause ist es immer ein bisschen schwieriger. Als Fußballmannschaft mag man bei einem Heimspiel gewisse Vorteile haben. Als Prediger ist das nicht so. Da kennt einen auch jeder, also in Dillenburg letztes Jahr, als das noch möglich war, wenn immer diese Adventskerzen am Wilhelmsturm da feierlich entzündet werden, dann findet ja unten auf dem Wilhelmsplatz ein Gottesdienst statt. Da habe ich dann noch auf dem Wilhelmsplatz stehen dürfen, in Dillenburg, meine Heimatstadt. Und viele haben zugehört und dann denkst du schon, weißt du, wenn ich irgendwo, jetzt bin ich demnächst in Detmold zu einer Evangelisation, da kennt mich keiner, da habe ich auch keine Hemmungen. Aber hier lege ich die Worte schon ein bisschen anders auf die Goldwaage, wenn ich weiß, dass auch Pfarrer Akbar da steht, mit dem ich ein gutes Verhältnis habe, aber man ist da zu Hause. Und so war Jesus hier zu Hause, dass er das sogar sagt, ja, kein Prophet gilt etwas in seiner Heimatstadt. Das war aber seine Erfahrung, dass sie, gerade sie, ihm nicht geglaubt haben. Der ist uns doch so nah. Und jetzt plötzlich distanziert er sich oder setzt sich ab, indem dass er sagt, dass er der versprochene Erretter sei. Wenn wir von Jesus reden, mag uns das nicht allzu schwer fallen, zum Beispiel in so einem Internetforum. Da kann man ja vieles vom Stapel lassen. Siehst dem anderen nicht in die Augen und weiß gar nicht so genau, wer der andere überhaupt ist. Vielleicht sogar hier in der Gemeinde, da fällt es uns leicht, von Jesus zu reden. Da gehen wir auch beim Abendmahl vorne zum Mikrofon und dann halten wir eine kurze Rede, setzen uns wieder hin. Viel schwerer ist es zu Hause, im allerengsten Familienkreis, beim Abendessen zum Beispiel, von Jesus zu reden. Und manche von euch haben vielleicht Familienmitglieder mit am Tisch sitzen, die nicht gläubig sind, da von Jesus zu reden. Das ist tausendmal schwieriger als irgendwo. Und trotzdem ist es der Versuch wert. Trotzdem sollten wir immer und überall und gerade auch in dem vertrauten Kreis, im engsten Familienkreis von ihm, von Jesus reden. Vielleicht ist das gerade unser Auftrag, zu Hause von Jesus zu reden. Jesus jedenfalls ist es der Versuch wert, den Leuten aus seiner eigenen Vaterstadt etwas von Gott zu sagen, auch wenn er bei denen nicht landen konnte, was ihm sicherlich von vornherein auch klar gewesen ist. Was Jesus ihnen dann sagen muss, das kann man wie folgt zusammenfassen. Wenn ihr mir keinen Glauben schenkt, dann wird die messianische Zeit eben außerhalb von Israel anbrechen, unter den Heiden. Wenn nicht jetzt, hier und heute etwas passiert, naja, dann passiert woanders etwas. Gott lässt sich nicht abhalten, etwas zu tun in dieser Welt. Und das müssen wir leider auch feststellen, dass in vielen Ländern dieser Welt durchaus große, beeindruckende Erweckungen stattfinden. Nordafrika zum Beispiel, in Südkorea ist das der Fall, im Irak ist das der Fall. Millionen von Menschen sind in den letzten Jahren zum Glauben an Jesus gekommen. In Deutschland merken wir nichts davon, im Gegenteil, immer mehr Kirchenaustritte. Es wird woanders etwas passieren. Das Evangelium, die gute Botschaft, ist nicht eine Kerze, die ausgeblasen wird, ist nicht mehr da, sondern ist eher wie so ein Vogel, der, wenn er da irgendwo nicht landen kann, irgendwo anders hinfliegt und da sein Lied singt. Und das tut Gott in dieser Welt, in dieser letzten Zeit, wovon ich überzeugt bin, auf beeindruckende Weise seine Ernte einzubringen. Wie hat Jürgen Werth das mal in der Antenne vorne geschrieben, hat geschrieben, also überall entsteht Erweckung, außer so ein unbeugsames, kleiner Teil der Welt, bezieht er sich so auf die erste Seite von einem Asterix-Band, und das ist Westeuropa, sagt er, da passiert nichts. Aber sonst überall in der Welt. Das, was der Jesus hier, wenn er sagt, es wird unter den Heiden passieren, was der Jesus hier macht, ist, dass er seine Zuhörer eifersüchtig macht. Das ist das, was sie hier so in Rage bringt. Er beruft sich hier zunächst mal aufs Alte Testament. Wie war das denn zu Zeiten Elias? Also knüpft dann etwas an, was ihnen vertraut war. Es ist immer gut, etwas zu nehmen, was Leute schon kennen, nicht mit was völlig Fremdem zu kommen. Redet von Elia. Er sagt, es gab viele Witwen zur Zeit Elias in Israel. Wir haben doch selber genügend Witwen, die auf Hilfe angewiesen sind. Aber der Prophet wurde nach Sidon gesandt, zu einer heidnischen Frau. Und dann sagt er weiter, es gab viele Aussätzige zur Zeit Elias in Israel. Oh ja, viele, die unrein waren, viele, die eben in Quarantäne waren aufgrund ihrer Leprakrankheit oder was auch immer unter Aussatz. Es war ja auch eine kultische Unreinheit, weil man die nicht anfassen durfte. Man hat nicht nur gefürchtet, angesteckt zu werden, sondern kultisch unrein zu werden. Viele gab es in Israel. Aber zu alttestamentlicher Zeit ist niemand davon geheilt worden, außer diesem Naaman aus Syrien, einem Heiden. In seiner ersten Predigt hier in Nazareth spricht Jesus von Heidenmission. In den Kirchen hört man davon relativ wenig. Ausländer sind für Pfarrer noch erwähnenswert, wenn sie irgendwo benachteiligt werden. Dabei besteht doch die große Benachteiligung von Menschen darin, dass Millionen bei uns hier im Land und aber auch weit darüber hinaus verschwiegen wird, dass es auch für sie einen Retter gibt. Das oberste Menschengebot für alle ist es zu erfahren, dass in Jesus Christus Hoffnung zu finden ist. Das Recht hat jeder. Und trotzdem wird es verschwiegen. Und auch in unseren Kreisen ist das nicht immer Thema. Da sind wir so sehr mit uns beschäftigt, dass wir gar nicht daran denken, dass es eben auch aus Syrien, so wie Naaman aus Syrien war, Menschen in unserem Land gibt, die das Evangelium nicht hören, weil wir es ihnen nicht sagen, weil wir mit anderen beschäftigt sind. Naja, und in dem Moment, wo Jesus das sagt, ist es dann mit dem Predigen vor diesen frommen Leuten vorbei. Beim Thema Ausländermission packt sie die Wut, sie packen Jesus, um ihn aus der Stadt zu werfen, da sie kein Wunder von ihm sehen. Wollen sie jetzt Blut sehen? Es gibt zwei Fragen, die man sich bei jeder Verkündigung des Evangeliums stellen sollte. Erstens, hat sich jemand bekehrt? Und zweitens, hat sich jemand beschwert? Und wenn du beide Fragen mit Nein beantworten musst, dann war die Predigt wahrscheinlich nicht viel wert. Weil das Evangelium immer zwei Lager hervorbringt. Entweder sind Menschen da, die stimmen dem zu, die kommen zum Glauben, oder sie sagen, nein, danke. Wenn es eine klare Verkündigung war, dann wird es diese beiden Reaktionen hervorrufen. Nun, bekehrt hat sich hier in Nazareth keiner, aber beschwert hat sich die ganze Gemeinde. Eine Schriftlesung, die haben sie sich gefallen lassen. Das war ihnen vertraut, das war normal, das gehörte sich so. Aber der Rest hatte ihnen nicht gefallen. Dass das Ganze heute gilt, wo kommen wir denn dahin? Dass der Glaube aus dem Wort kommt und nicht von Wundern kommt. Oder dass wir eine Verantwortung für die Welt haben, dass das Evangelium alle Menschen erreichen soll. Damit wollten sie jeweils nichts zu tun haben. Und so wird Jesus bis heute mit seinem Anspruch verstoßen. Gott, ja, aber Jesus. Und dann wird es den Leuten zu eng. Und dann wollen sie ihn lynchen. Aber die Stunde seines Todes war noch nicht gekommen. Er musste ja erst noch erfüllen, was in Jesaja 61 steht, nämlich Armen gute Botschaft bringen, Blinde zu heilen und Zerschlagene aufzurichten. Das stand ja noch aus. Und dann geschieht etwas Merkwürdiges. Jesus wird aus der Stadt gestoßen, taumelt zwischen den Schreihälsen hin und her, in was für hassverzerrte und gleichzeitig vertraute Gesichter Jesus da geblickt haben muss. Er hatte keinen Verteidiger, er hatte keinen Bodyguard, keiner, der ihm beistand. Er kannte diese Leute und plötzlich alle seine engsten Freunde, sollte man meinen, stehen gegen ihn. So wie Jesus am Kreuz ganz alleine da hing. Ja, während des Holocaust haben die Juden wenigstens einander irgendwie noch unterstützen können, soweit das möglich war. Aber hier stand Jesus dem Volk der Juden gegenüber und alle miteinander schrien, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und auch hier niemand, der ihm beisteht. Und plötzlich bildet sich eine Gasse in der Masse und er geht mitten durch sie hindurch. In unantastbarer Hoheit geht Jesus seinen Weg. Das ist unerklärlich. Ihr Vorhaben war klar. Sie wollten ihn umbringen, wollten ihn einen Abhang da runterwerfen. Er hätte das wahrscheinlich menschlich nicht überlebt. Ist das so die Kraft des Geistes, von der in Vers 14 die Rede ist? Diese Unantastbarkeit, jedenfalls Gott ist mit ihm. Gott ist mit ihm. Gott kann das Seine unantastbar machen. Vor Jahren, als ich noch mehr mit dem mobilen Treffpunkt gearbeitet habe, stand der Bus von der Barmer Zeltmission in Mettmann. Und an einem Vormittag kamen so ein paar Rocker zu Hermann Fürstenberger und fragten ihn, wo war in der letzten Nacht der Bus? Da sagt Hermann, der hat hier auf dem Marktplatz gestanden, wie die ganze Woche schon. Nein, sagten sie, der war nicht hier. Wo war letzte Nacht der Bus? Hermann sagt, ich bin der Einzige, der den Schlüssel hat. Ich weiß genau, dass der Bus über Nacht hier war. Dann haben sie erzählt, mit 15 Leuten wären sie unterwegs gewesen, mit Eisenstangen und Ketten, die wollten den Bus zerlegen, aber der war nicht da. Könnte man sagen, naja, wenn da einer oder zwei ein bisschen betrunken waren, ja, haben sie, aber es waren 15 Leute, die haben ihn nicht gesehen. Das ist das. Gott kann das Seine unantastbar machen. Hat ihnen irgendwie die Augen verschlossen, verhüllt. Jesus schritt durch ihre Mitte hindurch und ging weg. Und am Ende der Zeit wird dasselbe geschehen wie damals hier in Nazareth. Und vielleicht ist das nicht mehr sehr weit, wenn Jesus wiederkommt. Und damit rechnen wir. Wir sind doch immer noch in der Adventszeit, oder? Advent heißt Ankunft. Wir rechnen damit, dass er kommt. Letzten Worte der Bibel. Komm, Herr Jesus. Und dann wird es so sein, und die Zeichen der Endzeit sind ja im Lukas-Evangelium Kapitel 21 deutlich beschrieben, dass wir dann unsere Häupter emporheben sollen und auf die nahende Erlösung damit rechnen dürfen. Wenn Jesus wiederkommt, sagt die Bibel, werden Himmel und Erde vor ihm fliehen. Lies mal, was Petrus in 2. Petrus 3,16 schreibt, wie die Elemente in Bewegung kommen, wenn er kommt. Von solcher Größe ist der kommende Christus. Souverän, wie er hier durchschreitet, ein kleines Vorbild vielleicht auf das, was kommen wird, wenn er wiederkommt. Und der Chor der Meckerer und Lästerer, der wird dann verstummt sein. Dann gibt es keine Zweifel mehr, dass der Mann aus Nazareth der einzige Retter und Herr dieser Welt ist. Und dann entscheidet er über das Schicksal eines jeden. Deswegen wollen wir uns neu entscheiden, dass wir hier heute mit Jesus im Alltag leben wollen. Nicht nur hier jetzt so die Stunde, die wir verbracht haben, sondern wir nehmen ihn in unserem Herzen mit nach Hause und wir rechnen mit ihm, reden minütlich mit ihm. Ich bin auch in der Gefahr, dass wir jetzt so in unserem Alltag, also jetzt machst du mal zu Hause was, wo du schon lange keine Zeit mehr hattest. Nein, lasst uns den Auftrag, den wir haben, gerade jetzt nicht aus dem Auge verlieren. Lasst euch senden, beauftragen und lebe hier heute mit ihm als Zeugnis für andere. Sein Wort gilt in der Gegenwart. Amen.